Ich grüße euch, liebe Geschwister. Wie ihr euch erinnern könnt, haben wir vorgestern über den Vater und den Sohn gesprochen. Und gestern haben wir über den Heiligen Geist gesprochen. Und heute wollen wir das fortführen. Es geht immer noch um die Trinität, um die Gottheit. Und wir haben gehört, wie gefährlich es ist, ein falsches Gottesbild zu haben. Und wenn wir ein falsches Gottesbild haben, dann erkennen wir die Liebe Gottes nicht. Es ist Satans Absicht, in unsere Köpfe ein falsches Gottesbild einzupflanzen, damit wir Gott nicht erkennen und so nicht verstehen können, was für eine Liebe er für uns hat. Wenn wir das nicht verstehen, werden wir Gott auch nicht zurücklieben. Wenn wir ihn nicht zurücklieben, werden wir nicht befähigt, Sünde zu überwinden. Und das ist der Punkt. Und wir wollen diesen Gedanken weiterverfolgen. Die Dreieinigkeitslehre, haben wir gesagt, sagt, dass Gott aus drei Personen besteht, im Grunde. Und das sagen alle Dreieinigkeitsvorstellungen, alle Versionen der Dreieinigkeit. Gott ist in irgendeiner Weise, in irgendeiner Form, immer, besteht immer aus dreien. Ob das jetzt drei Personen sind, drei Wesen sind, drei Offenbarungsweisen. Aber es sind immer drei. Es sind nicht zwei, so wie es die Bibel sagt. Paul hat uns heute ganz klar anhand des Heiligtums aufgezeigt, wie der Sünder durch Jesus Christus, unseren Mittler, zu Vater kommt und durch diesen Mittler, durch Jesus Christus, versöhnt wird mit Gott, mit unserem Vater. Und dort ist kein Heiliger Geist vorhanden und keine dritte Person. Soll ich das besser ausgedrückt? Denn der Heilige Geist ist ja da. Der Heilige Geist, haben wir gestern gehört, ist der Geist des Vaters, der zu uns kommt durch Jesus Christus. So müssen wir verstehen, dass auch die letzte Botschaft, die wir geben müssen an die Welt, eine Schwester White sagt es so, die letzte Offenbarung, die der Welt gegeben werden soll, ist die Offenbarung des liebenden Charakters Gottes. Und wir müssen der Welt diesen Charakter der Liebe Gottes offenbaren. Und das ist diese letzte Botschaft, die Welt verändern wird. Das ist auch diese Botschaft, die das Herz eines Sünders, eines Verbrechers, eines Schwerverbrechers verändern kann, zum Schmelzen bringen kann. Das ist die Liebe Gottes. Und wir möchten heute auf dieser Linie fortfahren und möchten heute den Tod Jesu behandeln. Die Trinität sagt, dass Jesus Gott selbst ist. Jesus ist die zweite Person der Dreieinigkeit. Und somit genauso wie der Vater. Er ist genauso ewig, er ist genauso allmächtig, genauso allwissend und genauso auf alle Arten und Weisen. Genauso unsterblich. Und das Problem mit dieser Lehre ist, dass sie sagt, dass weil Jesus Gott selbst ist, war er auf der Erde auch Gott selbst. Und er konnte das nicht ablegen, denn Gott kann seine Göttlichkeit nicht ablegen. Es ist dass diese Attribute, diese Eigenschaften gehören zu Gott dazu. Und als er auf der Erde war, wo es heißt, dass in Philippa, dass er sich entäußerte und seine Göttlichkeit ablegte, dort sagen sie, nein, nein, er hat nur diese Göttlichkeit verborgen und er hat sie nicht benutzt hier auf der Erde. Sie sagen, er hätte genauso schöpfen können, er hatte schöpferische Kraft hier auf der Erde. Er hatte Allwissenheit auf der Erde. Und er konnte sogar allgegenwärtig sein auf der Erde. Nur das alles hat er nicht benutzt. Er hat das nicht gebraucht. Das ist genauso, als würde ich sagen, als würde ich an einem Autorennen teilnehmen und ich hätte in meinem Auto, es wären die klaren Vorschriften, wären keine Hilfsmittel, nur Serienmotoren zu verwenden. Aber ich würde in meinem Motor einen Turbo einbauen, einen Biturbo, einen ganz starken Doppelturbo. So, dass mein Motor viel, viel stärker wäre, um das Dreifache stärker als das Auto meiner Konkurrenten. Und ich würde in das Rennen einsteigen. Ich steige in mein Auto ein und das Rennen geht los. Und ich drücke auf den Gaspedal und ich schieße los und lasse die Konkurrenten weit hinter mir. Und dann, natürlich gewinne ich das Rennen. Ich habe einen starken Turbo und ich habe einen starken Vorteil gegenüber den anderen drin. Und ich gewinne das Rennen, natürlich. Und natürlich kommen dann die Leute zu mir und sagen, ja, selbstverständlich hast du das Rennen gewonnen. Du hast einen Turbo drin gehabt, du hast geschummelt. Und ich sage, nein, 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 nein. Ich habe den Turbo nie verwendet. Wer würde mir glauben? Wer würde mir glauben? Und das ist der Punkt. Wie können wir beweisen, dass Jesus zwar Allmacht hatte auf der Erde, dass Jesus zwar Allwissenheit hatte auf der Erde, diese Sachen aber nie benutzt hat, diese Kräfte, diese Mächte, die er hatte. Die hat er nie benutzt. Selbst, sie sagen, Trinitarier sagen das, selbst als er auf dem Kreuz war und ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Selbst dann hat er das nur so gesagt, weil das hat halt zum Erlösungsplan dazu gehört. Er hat es aber nicht so gemeint, denn er wusste ja, warum ihn der Vater verlassen musste. Er wusste ja alles, er war ja Gott hier auf der Erde. Sie machen also aus Christus einen Schauspieler, einen schlimmen Betrüger, der etwas sagt, was er aber in Wirklichkeit gar nicht meint. Gar nicht meint. Oh Vater, wenn es möglich ist, so nimm diesen Kelch von mir. Och Vater, kannst bei mir lassen, ich vertrage das ja, ich bin Gott. Ich bin Gott, ich habe Mächte. Aber oh, ich spiele damit, die Menschen halt sehen. Wir sind so durch so viele Schwierigkeiten durchgegangen. Wir müssen das die Menschen verstehen lassen. Obwohl wir eigentlich überhaupt nichts leiden, aber damit die Menschen halt eben sich bekehren, müssen wir halt ein bisschen schauspielern. Dann ist das unser Gott? Das ist meine Frage. Und wir müssen uns wirklich, wir müssen aufpassen, wenn es darum geht, was die Menschen uns erzählen über Gott und was wir hören über Gott, denn es geht um unser ewiges Leben. Und wir wissen, dass Jesus in Johannes 17, Vers 3 gesagt hat, was der Paul heute ganz klar zitiert hat. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Diese zwei, wir müssen sie kennen. Und das ist das ewige Leben, dass wir diese beiden erkennen. Wir möchten uns aber heute mit dem Tod Jesu beschäftigen. Ist Jesus gestorben oder ist Jesus nicht gestorben? War Jesus tot oder war er nicht tot? Laut Dreieinigkeitslehre. Die Dreieinigkeitslehre leugnet den Tod Jesu. Sie lehrt, dass Jesus Gott selbst ist und die Bibel beschreibt Gott als unsterblich. Und diejenigen, die an die Dreieinigkeitslehre glauben, sind sehr oft in großer Verwirrung, weil die Bibel an sehr vielen Stellen ganz klar zeigt, dass Jesus tot war. Was im vollkommenen Gegensatz zur Lehre der Dreieinigkeit steht. Und so muss jeder Christ, entweder mit dem Herzen oder mit den Lippen, jeder Trinitarier, der an die Dreieinigkeit glaubt, muss anerkennen, dass Christus, wenn sie auch das mit dem Herzen nicht anerkennen, aber sie müssen mit dem Mund bekennen, Christus ist gestorben. Christus war tot und ist wieder auferstanden. Denn das sagt die Bibel deutlich. Und das ist die Sprache der Bibel. Und wenn sie es auch nicht in ihrem Herzen glauben, wenn sie es auch in ihrem Verstand nicht glauben, aber sie bekennen es wenigstens mit den Lippen, denn das ist das, was die Bibel sagt. Und wir möchten untersuchen, ob das wirklich das ist, was die Bibel sagt. Schlagt mit mir 1. Timotheus 6, Verse 13 bis 16 auf. 1. Timotheus, Kapitel 6, Verse 13 bis 16. Und hier heißt es, ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht, und vor Christus Jesus, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat, das gute Bekenntnis, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig haltest, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche uns zeigen wird zu seiner Zeit der selige und allein gewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Wenn wir zurückgehen und uns anschauen, was hier geschieht, was versucht uns Paulus hier zu sagen? Hier heißt es, Jesus Christus kommt. Und wir wissen das, hier ist vom zweiten Kommen die Rede. Und diese Erscheinung, sagt die Schrift, wird uns der zeigen, der selige und allein gewaltige wird uns diese Erscheinung unseres Erlösers Jesus Christus zeigen. Und dann heißt es, er ist der selige und der allein gewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren. Und hier sagen viele Trinitarier, das ist Christus, das ist Christus. Denn es kommt Christus und dann, das ist der Selige. Aber sie haben nicht aufgepasst. Der Vers sagt nicht. Und viele Übersetzungen sind noch mehr in diese Richtung, dass man annimmt, es sei Jesus Christus. Aber ist es nicht, wenn wir das betrachten. Also es heißt, die Erscheinung des Herrn Jesus Christus Welche? Dieses Welche bezieht sich auf die Erscheinung, welche uns zeigen wird zu seiner Zeit der Selige und Alleingewaltige. Und ich möchte euch sagen, das ist Gott der Vater. Gott der Vater zeigt uns diese Erscheinung. Er schickt seinen Sohn und er kommt zum zweiten Mal. Der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht. Man könnte sagen, der allein Unsterblichkeit hat. Gut, wenn Christus Gott ist, lassen wir das einmal gelten. Er ist Gott, er ist unsterblich. Gehen wir weiter. Der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann. Könnte man sagen, na gut, das könnte auch noch Christus sein. Aber jetzt passt auf. Den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Bezieht sich das auf Jesus Christus? Absolut nicht. Wir wissen, dass Menschen ihn gesehen haben. Wir wissen es ganz genau. Es war Christus, der hier auf der Erde war und Menschen haben ihn gesehen. Aber hier spricht es von dem Vater, den kein Mensch sehen kann und weiterleben kann. Und das ist der Punkt. Hier ist der Vater gemeint. Er hat allein Unsterblichkeit. Nun, die Schrift sagt, dass der Vater allein Unsterblichkeit hat. Was soll das heißen? Hat Christus nicht Unsterblichkeit? Haben die Engel nicht Unsterblichkeit? Werden wir nicht genauso unsterblich sein? Was meint die Bibel mit dieser Unsterblichkeit? Er hat allein Unsterblichkeit. Die Engel sind unsterblich. Wir werden unsterblich sein. Aber wir müssen hier einen Unterschied machen. Es gibt verschiedene Stufen. Genauso wie wir versucht haben, das Wort Gott zu erklären. Und das Wort Gott wird auch angewandt auf Engel. Wir wissen es, auf Mose wurde es einmal angewandt auf Menschen. Und es wird angewandt auf Christus, auf Gott selbst. Und wir müssen immer erklären, was wir mit Gott meinen. Deswegen, es ist nicht absolut verkehrt zu sagen, Christus ist Gott. Aber wir müssen es erklären. Und wir sollten das nicht so ohne zu erklären gebrauchen, dieses Wort. Wir sollten also nicht sagen, Christus ist Gott, ohne zu erklären, was wir damit meinen. Sonst bekommen wir Probleme. Bekommt vielleicht unser Gegenüber starke Probleme und meint, Moment einmal, wir haben zwei Götter. Aber hier geht es um die Unsterblichkeit. Und hier wissen wir, wenn unsere Unsterblichkeit ist an eine Bedingung geknüpft, solange wir Gott gehorchen, wie Adam und Eva, solange sie Gott gehorcht haben, hatten sie Unsterblichkeit. Aber nachdem sie gesündigt hatten, hatten sie das verloren. Es ist also eine bedingte Unsterblichkeit. Und genauso ist es bei den Engeln. Sie haben auch eine bedingte Unsterblichkeit, denn sobald sie sündigen, werden sie sterben. Und das haben wir gesehen bei Satan und bei den abgefallenen Engeln. Sie sind am Sterben und sie werden vernichtet werden in der Endzeit. Bei Christus ist es so, dass Christus diese Unsterblichkeit vom Vater bekam und deswegen diese Unsterblichkeit ablegen konnte und sterblich werden konnte, Mensch werden konnte und deswegen sterben konnte. Aber wenn wir Unsterblichkeit meinen, im absoluten Sinne hat allein eine einzige Person, ein einziges Wesen im Universum Unsterblichkeit und das ist der Vater. Er ist der Alleinige, er ist der Einzige, der Unsterblichkeit hat in diesem Sinne.
Unsterblich aus sich selbst.
Unsterblich aus sich selbst. Er ist der, der unter keinen Umständen zum Sterben gebracht werden kann. Niemand kann ihn töten, niemand kann ihm das Leben nehmen. Er selbst kann das Leben nicht ablegen.
Er ist das Leben.
Er ist das Leben. Und das müssen wir verstehen. Wenn der Vers hier spricht von dem, der allein Unsterblichkeit hat, ist der Vater gemeint. Dieses Thema ist deswegen so wichtig, weil wir verstehen müssen, ob Christus wirklich starb. Und wir müssen deswegen klären, und ich hoffe, das ist klar genug rausgekommen, aus diesem einzigen Vers schon, dass es nicht Christus ist, der allein Unsterblichkeit hat.
Ich glaube, in Vers 13 spricht von Gott, und es ist klar, dass diese Texte in Bezug auf der Vater, Jesus Christus.
Ja, es ist interessant, im Vers 13 haben wir gelesen, ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht, das ist auch ein interessanter Ausdruck, der alle Dinge lebendig macht und vor Christus Jesus, alles Leben kommt von ihm. Und das ist, glaube ich, ein ganz klarer Beweis und auch der Beweis, dass Christus viele Menschen gesehen haben und deswegen kann sich dieser Vers nicht auf Christus beziehen. Nun, wir müssen verstehen, dass Christus vollkommen gestorben ist und vollkommen tot war. Denn wenn er nicht tot war, konnte er nicht auferstehen. Wovon denn? Vom Tod nicht. Er war ja lebendig, sagen die Trinitarier. Er ist nicht wirklich gestorben. Nur seine menschliche Seite ist gestorben. Nicht seine göttliche, nicht sein Geist. Sein Geist lebte weiter. Und war bei Gott und war in Sicherheit und hatte überhaupt keine Probleme. Das heißt, in dem Moment, wo Christus ans Kreuz genagelt wurde und der Geist Jesu sah, dass Dinge jetzt ein wenig angespannter sind, hat er den Körper verlassen und ist zum Vater hinaufgegangen. Und der Körper musste dort sterben am Kreuz. Und er ließ dieses menschliche Wesen ganz allein auf sich gestellt. Was das eigentlich bedeutet ist, das ist eine teuflische Lehre. Weil wenn wir das weiterverfolgen, bedeutet das, dass alles, was Christus getan hat oder Gott gegeben hat, ein Menschenopfer war. Es war nur ein Menschenopfer. Ein Mensch ist für unsere Sünden gestorben. Nicht Göttlichkeit, sondern es war nur ein Mensch. Und ein Mensch kann uns niemals erlösen. Selbst Engel nicht. Engel nach dem Sündenfall Adams und Evas sind Engel gekommen und haben zu Jesus gesagt, bitte ich möchte sterben für sie, wenn ich sie erlösen kann. Ich gebe mein Leben, damit sie leben können. Und Jesus hat gesagt, ja, ihr könnt nichts tun. Selbst wenn ihr sterbt, ihr könnt nicht eine Seele erretten. Und das hat einen bestimmten Grund. Göttlichkeit musste sterben. Göttlichkeit stand hier auf der Anklagebank. Göttlichkeit wurde beschuldigt, das Gesetz nicht halten zu können. Und ein Engel hätte niemals beweisen können, wie der Vater wirklich ist. Es musste also Christus sein. Gott hatte ein Problem. Er wollte sterben. Er wollte. Er liebt sein Leben. Er liebt uns mehr als sein eigenes Leben. Und das hat er uns klar gemacht in Christus. Ich darf wissen, dass in dem Tod Jesu ich sehen kann, dass mich der Vater mehr liebt als sein eigenes Leben. Er wollte sein Leben geben. Was ist schmerzhafter? Was ist schwieriger für einen Menschen sogar? Das eigene, für aufrichtige Eltern, das eigene Leben zu geben oder das Leben seiner eigenen Kinder hinzugeben in den Tod? Für eine andere Person?
Abraham und Isaac.
Ein sehr gutes Beispiel. Was hat es Abraham gekostet, seinen Sohn dorthin aufzuführen zum Altar? Was hat es Abraham gekostet, das Messer zu nehmen und kurz vor dem Augenblick zu stehen? Er hatte 3 Tage Zeit, ich glaube es waren 3 Tage und 3 Nächte Zeit, wo er darüber nachdenken konnte. Und er hat zu Gott gerufen und hat gesagt, oh mein Vater, was tust du denn, warum mein Sohn, warum? Da kam keine Stimme zu ihm. Sein Glaube musste geprüft werden, hart geprüft werden. Und er ist zum Altar gegangen und er hat das Messer gezogen. Und was hat sein Sohn getan? Isaac. Er war willig zu sterben. Er hat seinem Vater nicht widersprochen. Sein Vater hat gesagt, der Herr wird sich ein Lamm aussuchen, ein Opfer aussuchen. Und dann hat der Isaac verstanden. Und er hat sich hingelegt, er hat sich fesseln lassen. Er hat sich hingelegt und willig, obwohl er stärker war als sein Vater. Sein Vater Abraham war zu der Zeit ein alter Mann. Der Isaac hätte ihn leicht überwältigen können.
Oder einfach weglaufen können.
Es ist nicht so, dass Abraham ihn festhalten musste zum Fesseln, sondern sein Sohn war da. Mein Vater, fessel mich. Ich bin bereit zu sterben. Wenn du meinst, er hat seinem Vater so vertraut. Und das zeigt das Vertrauen Christi zu seinem Vater. Und das war Isaaks Vertrauen. Und Isaac hat dieses bedingungslose Vertrauen in seinen Vater gehabt. Und er hat gesagt, Vater, er wusste, dass sein Vater ein von Gott gesegneter Mensch war und ein gottesfürchtiger Mann war. Und deswegen hat er ihm bedingungslos vertraut. Und er hat gesagt, mein Vater, ich vertraue dir. Selbst wenn du mir mein Leben nehmen musst, ist das in Ordnung, weil ich dir hundertprozentig vertraue. Und so hat Abraham, ich kann mir vorstellen, Abraham wäre sehr gerne selber gestorben. Aber das war nicht das, was Gott von ihm gefordert hat. Gott hat gesagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn und opfere ihn auf dem Berg, den du lieb hast. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast und opfere ihn auf dem Berg. Und es hat ihn viel gekostet, das Messer zu ziehen. Und welch eine Erlösung war es für ihn, als der Engel Gottes erschien und sagte, nein, steck das Messer weg. Gott hat sich ein Opfer ausgesucht. Und dann war dieser Ziegenbock, oder es war ein Widder, im Busch, und den hat er genommen und hat mit frohem Herzen hat er diesen dann geopfert. Aber das war ein Sinnbild für den Vater und für den Sohn. Und jetzt müssen wir verstehen, ist Christus gestorben, war Christus tot oder nicht? Und bevor wir das beantworten können, müssen wir einige Dinge klären. Wenn einige glauben, dass zwar sein Körper starb, wie wir sagten vorhin, aber dass sein Geist weiterlebte. Nun, schlagt mit mir einige Bibelstellen auf. Markus 12, Vers 30. Wir müssen ein Verständnis davon bekommen, aus wie vielen Teilen der Mensch besteht. Und wir haben gestern ein wenig darüber gesprochen. Markus 12, Vers 30. Wir haben das gestern schon gelesen und wiederholen wir das noch einmal. Markus 12, Vers 30. Und hier heißt es, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Ab Vers 29 nochmal. Jesus aber antwortete ihm, das ist das höchste Gebot. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Oder der Herr allein. Und dann sagte er, du sollst deinen Herrn lieben von ganzem, deinen Gott lieben von ganzem Herzen. Nummer 1. Von ganzer Seele. Nummer 2. Von ganzem Gemüt. Nummer 3. Und von allen deinen Kräften, Nummer 4. Und hier wird nicht nur der Körper angesprochen, sondern der ganze Mensch. Und er sagt, du sollst ihn vollkommen lieben. Du sollst ihn lieben mit allem, was du hast. Und es ist interessant, dass hier Markus sagt, oder Jesus selbst sagt, und Markus schreibt es nieder, Jesus selbst sagt, dass der Mensch aus 4 Teilen besteht. Der Mensch besteht aus Kraft, besteht aus Herz, besteht aus Seele, besteht aus Gemüt. Gehen wir weiter. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Und hier spricht Paulus wieder zu den Thessalonichern und er sagt, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt und untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Er sagt, 3 Dinge müssen bewahrt werden. Es muss der Geist, die Seele und der Leib bewahrt werden. Er sagt, der Mensch besteht aus 3 Teilen. Gehen wir zu Prediger 12, Vers 7. Prediger 12, Vers 7. Psalm, Sprüche und Prediger. Prediger 12, Vers 7. Und hier heißt es, denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist. Und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Er sagt, dass der Mensch aus 2 Teilen besteht, Geist und Körper. Gehen wir weiter zu Jakobus 2, Vers 26. Jakobus 2, Vers 26. Jakobus sagt hier, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Er sagt, der Geist ohne Leib ist tot, der Leib ohne Geist ist tot. Das eine kann ohne das andere nicht existieren. Leib und Geist, sagt er wieder. Der Mensch besteht wieder aus 2 Teilen. Und wir müssen verstehen, dass, wie wir gestern versucht haben zu erklären, dass Bibelschreiber manchmal betonen wollten, dass alles, was dem Menschen angeht, bewahrt werden soll. Dass alles, wie zum Beispiel Jesus sagte, dass wir mit unserem ganzen Herzen, mit dem ganzen Menschen, alles, was die Menschen ausmacht, mit allem, was ich habe, soll ich Gott lieben. Und dann hat er deswegen betont, das Herz, die Sinne, das Gemüt, alles, was dazugehört, der Geist, der Leib, all das. Aber wir können zusammenfassend sagen, dass der Mensch, wenn wir auch zur Schöpfung zurückblicken, und gestern haben wir das kurz versucht, können wir sagen, dass der Mensch generell oder im Grunde aus 2 Dingen besteht. Er besteht aus Körper und er besteht aus Geist. Und wir wissen, dass im Geist es verschiedene, wir könnten den Geist unterteilen in verschiedene Untergruppen und wir könnten sagen, Seele, Gemüt, Gesinnung und so weiter. Und ihr versteht, was Herz, ihr versteht, worum es geht. Aber im Grunde besteht der Mensch aus Körper und aus Geist. Und wir müssen das verstehen, damit wir ein richtiges Verständnis von dem Tod Jesu bekommen. Ich möchte euch etwas vorlesen, was Schwester White geschrieben hat. Schwester White schreibt in Maranatha Seite 301. Hier heißt es, unsere persönliche Identität wird in der Auferstehung gewahrt. Unsere persönliche Identität wird in der Auferstehung bewahrt. Obwohl nicht dieselben Materieteilchen oder dasselbe Material da sein wird, das ins Grab ging. Die Wunderwerke Gottes sind dem Menschen ein Geheimnis. Der Geist, der Charakter des Menschen geht zu Gott zurück, um dort aufbewahrt zu werden. Bei der Auferstehung wird jeder Mensch seinen eigenen Charakter haben. Gott wird zu seiner Zeit alle Toten hervorrufen, ihnen wiederum den Lebensodem geben und den trockenen Gebeinen zu leben befehlen. Dieselbe Gestalt wird hervorkommen, aber sie wird von Krankheiten und Mängeln aller Art frei sein. Sie lebt wieder und trägt dieselben individuellen Züge, so dass Freunde sich untereinander erkennen werden. Kein Gesetz Gottes in der Natur weist darauf hin, dass Gott genau dieselben Materieteilchen zurückgibt, aus denen der Körper vor dem Tod bestand. Gott wird den gerechten Toten einen Körper geben, der ihm gefällt. Das war Seite 301. Maranatha Seite 301. Sie sagt also, der Geist, der Charakter des Menschen, geht zu Gott zurück, um dort bewahrt zu werden, für die Auferstehung. Der Körper aber, sagt sie, wird wieder zu Staub. Und kein Gesetz der Natur besagt, dass Gott dieselben Materieteilchen, das bedeutet dieselben Atome, wieder zurückbringen wird. Denn ich habe eine sehr gute Illustration gehört und der Thomas hat das auch in seinen Darstellungen dargestellt und wiederholt, dass wenn ich sterbe und mein Körper zu Staub wird, geht mein Körper in die Erde über und wird zu einem Teil der Erde und wird die Atome verstreuen sich überall in der Erde. Und was ist, wenn jemand jetzt kommt und einen Obstbaum dort genau über mein Grab pflanzt, Jahre später, und diese Atome, die einst mein Körper, ein Bestandteil meines Körpers waren, die gehen jetzt in den Baum über und diese Atome gehen hoch und gehen in die Frucht hinein und in den Apfel hinein, zum Beispiel, wenn es ein Apfelbaum ist. Und jemand pflückt diesen Apfel und isst ihn und isst die Atome, die einst aus meinem Körper waren oder in meinem Körper waren, ein Bestandteil von mir waren. Und das ist hochinteressant, denn was passiert dann? Es wird zu einem Teil von ihm und ich werde, oder jemand streut, sehr oft hören wir davon, dass jemand verbrannt wird und wir kennen diese Methode, jemand wird verbrannt zu Asche und dann wird die Asche genommen und ins Meer gestreut oder irgendwo hin in ein Wasser. Und dort sind Fische und die Fische essen diesen Staub und essen diese Atome auf. Und jemand angelt und fischt diese Fische heraus und isst diese Fische und es wird zu einem Teil von ihm. Und es könnte sein, dass über Jahrtausende diese Atome, die einst meinen Körper ausmachten, verteilen sich über die ganze Erde. Und wie will Gott diese Atome wieder zurückholen? Und werde ich dann ein Teil vom anderen sein? Oder werde ich es noch sein? Oder wird es mein Zwillingsbruder sein, der zurückkommt zum Leben? Also, wichtig ist, dass wir verstehen, damit es keine Verwirrung in unseren Köpfen gibt. Es ist nicht der Körper, der Unsterblichkeit erleben wird, der in den Himmel kommt. Es ist der Geist allein. Es ist der Charakter. Der Körper wird wieder zu Staub und diesen Körper werden wir nie wieder sehen. Wir werden einen neuen Körper bekommen, Schwester White sagt. Gott wird den gerechten Toten einen Körper geben, der ihm gefällt.
Wie ist es möglich, wenn der Geist schon davor zu Gott geschickt wird, dass der Körper ist Staub?
Ja.
Was wird aufhören?
Der Geist.
Der Geist ist ein Gott, hast du eben gesagt.
Richtig. Jetzt müssen wir in unserem Köpfen uns vorstellen, wohin geht der Geist? Und wenn wir fragen, wohin, in unseren menschlichen Köpfen haben wir sofort ein bestimmtes Bild. Von welchem Ort zu welchem Ort? Versteht ihr? Und ich möchte euch sagen, das ist verkehrt. Die Bibel spricht nicht, die Bibel spricht, dass der Geist zurückkehrt zu Gott, von dem er herkam. Das Problem ist, dass wir in unseren Vorstellungen meinen, der Geist geht zurück in den Himmel zum Thron und geht zurück und wird wieder ein Teil von Gott. Wir wissen. Ja, das wäre vielleicht ganz okay. Das wäre vielleicht ein Vorschlag, dass wir später. Schwester Therma, behalte das im Kopf und frag mich nochmal. Ich glaube, wir haben noch ein Zitat von Ellen White, sie erzählt das nochmal, erklärt das ganz, ganz klar. Aber was wir verstehen müssen, ist, dass der Körper, dass der Mensch aus Körper und Geist besteht. Und wenn wir das einmal verstanden haben, wird es klar, wird es klarer, wie Christus gestorben ist. Was passiert denn, wenn der Mensch stirbt? Und bevor wir das beantworten, möchten wir uns einmal anschauen, was bei dem Tod Jesu geschah oder was die Bibel über den Tod Jesu sagt. Und schlagt mit mir Hebräer 2, Vers 14 auf. Hebräer 2, Vers 14. Hier heißt es, weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er's gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. So untersuchen wir diesen Vers noch einmal. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, aus diesem Grund, weil wir aus Fleisch und Blut sind, hat er, auch er, wer ist er? Es ist Christus, es ist Jesus. Hat auch Jesus es gleichermaßen, was? Das Fleisch angenommen, das menschliche Fleisch, das Fleisch und Blut angenommen, gleichermaßen, auf dieselbe Art und Weise wie wir, damit, achtet auf das Wort, damit, aus diesem Grund, deswegen, damit er durch seinen Tod, die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich den Teufel. Er nahm Fleisch an aus diesem Grund, damit er durch seinen Tod dem Teufel die Macht nehme. Das ist der Grund, warum er menschliches Fleisch annahm, um sterben zu können. Das müssen wir verstehen. In Johannes lesen wir, das Wort war Fleisch. Johannes sagt, dass jeder Geist, der leugnet, dass Jesus in das Fleisch gekommen ist, das ist der Geist des Antichrists. Wenn er aber nicht starb, dann müssen wir uns fragen, hat er dem Teufel die Macht genommen oder nicht? Wir haben gelesen, er ist deswegen, hat deswegen Fleisch und Blut angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht dem Teufel nehme. Und wenn er nicht gestorben ist, hat er dem Teufel wirklich die Macht genommen? Und deswegen ist diese ganze Lehre so gefährlich, dass er nicht gestorben ist. Johannes sagt, das ist der Geist des Antichrists, der leugnet, dass Christus in das Fleisch gekommen ist. Und lange habe ich diesen Vers nicht verstanden. Was bedeutet es, in das Fleisch gekommen? Und dann habe ich verstanden, Moment einmal, zu der Zeit Johannes, gab es Menschen offensichtlich, die behauptet haben, Christus war nicht ein normaler Mensch, ist nicht in das Fleisch gekommen. Er hatte nicht Fleisch und Blut, sondern er war eine Art Superman. Er war jemand, der weitaus mehr hatte als wir. Und Jesus und Johannes musste das klarstellen und er sagt, jeder, der das leugnet, dass Jesus in das Fleisch gekommen ist, das ist der Geist des Antichrists. Und jeder, der bekennt, dass Jesus in das Fleisch gekommen ist, das ist der Geist Gottes. Und das ist sehr wichtig. Heute leugnet die katholische Kirche, dass Jesus in das Fleisch gekommen ist. Sie sagt, dass Jesus auf Erden Gott selbst war. Und er hatte die göttlichen Mächte. Es war nur ein menschlicher Körper, in dem dieser göttliche Geist hineinkam. Und deswegen, als der Mensch Jesus Christus starb, verließ ihn die göttliche Seite, der Geist, und ging zum Himmel. Und der menschliche Körper starb auf dem Kreuz unter Qualen. Und deswegen ist das so falsch. Lesen wir Offenbarung 1, Vers 18. Offenbarung 1, Vers 18. Und in Vers 17 heißt es im zweiten Teil, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und dann sagt er in Vers 18, der zweite Satz, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Er sagt mit unmissverständlichen Worten, ich war tot. Und jeder, der das Gegenteil sagt, widerspricht nicht nur der Bibel, nicht nur dem Wort Gottes, sondern er widerspricht Jesus Christus selbst. Offen und in Feindschaft gegen ihn und sagt genau das Gegenteil. Und das ist die Dreieinigkeitslehre. Sie sagt, Christus sagt, ich war tot. Die Dreieinigkeitslehre sagt, nein, er war nicht tot. Eine offene Lüge gegen ihn, gegen den Sohn Gottes. Wenn er sagt, ich war tot, wer sind wir, dass wir ihm widersprechen? Wenn wir Römer 5, Verse 6 und 8, 6 bis 8 aufschlagen, Römer 5. Römer 5, Vers 6 bis 8. Hier heißt es, denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist eine wunderbare Sache, die hier genannt wird, gesagt wird. Als wir noch Sünder waren, als wir noch die schlimmsten Wesen im ganzen Universum waren, die Feinde Gottes selbst, da ist Christus für uns gestorben. Es war nichts Liebevolles, nichts Gutes in uns, nichts, was Christus oder was Gott geliebt hätte oder was er behalten hätte können. Aber in dem Moment ist er für uns gestorben, als wir die schlimmsten Menschen waren, als wir ihn am meisten verfluchten, als wir zu ihm sagten, wir wollen dich nicht, da ist er für uns gestorben. Und das ist die unerforschliche Liebe Gottes, die wir für alle Ewigkeiten studieren werden. Aber die Schrift sagt, Christus ist gestorben. Dieser Gedanke ist wie ein roter Faden und geht durch die gesamte Bibel. Christus, das ist der ganze Erlösungsplan. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Und jeder, der das leugnet, der hat den ganzen Erlösungsplan überhaupt nicht verstanden. Denn das ist der zentrale, das ist der Kernpunkt der Bibel. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Wohin gab er ihn? Er gab ihn in den Tod, damit alle, die an den Glauben nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Und das ist der zentrale Punkt der gesamten Bibel. Wenn wir weiterlesen in Kapitel 8, Vers 34, Römer 8, Vers 34. Hier heißt es, wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Er ist also gestorben und auferweckt. Wieder derselbe Gedanke. Und 1. Korinther 15, Vers 3. 1. Korinther 15, Vers 3. Und hier heißt es, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. So dass das wirklich unmissverständlich ist. Christus starb für unsere Sünden, das steht außer Frage. Wenn wir in Jesaja 53 lesen, und das ist dieses berühmte Kapitel, Jesaja.
Vielleicht eine Anmerkung dazu. Nach der Schrift heißt wie vorhergesagt.
Wie vorhergesagt.
Wir haben nicht nur den Bericht, sondern wir haben auch die Prophezeiung auf den Sohn Jesu von Gott.
Dankeschön. Es wurde so prophezeit, es ist bestimmt von Anfang der Welt an, das Lamm, in Offenbarung heißt es, das Lamm, das geschlachtet ist, von Anbeginn der Welt an. Der Plan war schon lange gelegt, dass er sterben soll. Jesaja 53. Und hier die Verse 8 bis 9. Und hier heißt es, er ist aus der Angst, und hier, das ist eine Prophezeiung auf Christus hin, und hier heißt es in Vers 8, er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen, denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen. Nun, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war, lesen wir weiter, Vers 9. Und man gibt ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übertretern, als er gestorben war. Wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Nun, es heißt hier in Vers 8, denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen. Wenn er aus dem Lande der Lebendigen weggerissen ist, ist er dort nicht mehr. Wo ist er dann? Im Grab, bei den Toten ist er. Und dann heißt es, das wird bestätigt in Vers 9, und man gab ihm sein Grab. Wem gibt man das Grab? Einem Toten, nur einem Toten. Es wird kein Lebendiger begraben, außer aus Böswillen, außer aus einer grausamen Tat. Und dann heißt es, als er gestorben war, selbst das Alte Testament spricht immer und immer wieder davon. Wenn wir wieder zurückkehren in Lukas 24. Lukas 24. Und dort die Verse 4 bis 6. Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen, die, das sind Engel: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Sie sagt zu den Jüngern, diese zwei Engel: Ja, was sucht ihr ihn denn bei den Toten? Er ist lebendig, er ist auferstanden. Also sucht ihn doch nicht im Grab. Also war er im Grab zuvor, denn die Engel sagen, er war auferstanden. Wenn wir uns überlegen, was der Tod ist, die Bibel nennt uns keine Formel, was Tod bedeutet, aber sie nennt uns ganz bestimmte Konditionen, Zustände oder Zustand, der uns ganz klar aufzeigt, was die Bibel meint, wenn sie von dem Tod spricht. Es ist interessant, dass die Bibel den Tod manchmal als Schlaf bezeichnet und manchmal als Tod. Und an manchen Stellen hat man Schwierigkeiten zu unterscheiden, ob die Bibel hier von geistlichem Tod oder von körperlichem Tod spricht. Aber wir sprechen heute von dem körperlichen Tod hier, nicht von dem geistlichen Tod. Psalm 146, Vers 4. Lesen wir das noch schnell. Psalm 146, Vers 4. Hier heißt es, ab Vers 3, verlasset euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Vers 4, denn des Menschengeist muss davon, und er muss wieder zur Erde werden. Denn des Menschengeist muss davon, und er muss wieder zur Erde werden, dann sind verloren alle seine Pläne. In der Elberfelder Bibel heißt es, alle seine Vorhaben. In der Schlachterbibel, alle seine Gedanken sind weg. Jesaja 38, Vers 18. Jesaja 38, Vers 18. Und hier sprechen wir von dem Zustand, den die Toten haben. Und hier heißt es in Vers 18: Denn die Toten loben dich nicht, und der Tod rühmt dich nicht. Und die in die Grube fahren, warten nicht auf deine Treue. Sie tun also gar nichts. Sie loben weder, noch rühmen sie dich, noch warten sie auf deine Treue. Sie sind einfach tot. Prediger 9, Vers 5. Prediger 9, Vers 5. Denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden. Die Toten aber wissen nichts. Sie haben auch keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen. Hier heißt es, die Toten wissen nichts. Tod bedeutet, der Körper hört auf zu funktionieren. Das ist der Tod. Das heißt, das Herz hört auf zu schlagen, das Blut hört auf zu fließen, der Stoffwechsel stoppt und so weiter. Die Körperzellen werden nicht mehr erneuert, und das Fleisch, die Muskeln und die Knochen beginnen zu verrotten und werden schließlich zu Staub. In Apostelgeschichte heißt es, denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Und das ist interessant, ich habe mir mal überlegt, Moment einmal, die Schrift sagt dann zum Beispiel bei dem Tod Lazarus, dort kommt Maria, glaube ich, Maria oder Martha und sagt zum Herrn, Herr, er stinkt schon. Lazarus, der im Grab war, er war schon 4 Tage gestorben, als Christus kam. 4 Tage. Und sie sagt, er stinkt schon. Ich kann demnach ein bisschen ableiten und schlussfolgern, Moment einmal, dann muss so ungefähr am 3. Tag, wenn er am 4. Tage schon gestunken hat, muss am vierten Tag die Verwesung spätestens eingesetzt haben. Und der Verwesungsprozess muss angefangen haben am dritten Tag. Und wir sagen, sehr oft hören wir die Lehre, Christus ist am Sabbat auferstanden. Nur nebenbei bemerkt, ich möchte das nicht zum Hauptpunkt machen. Aber ich möchte meine Gedanken mit euch teilen, damit ihr, vielleicht hilft es euch. Und ich habe mir gedacht, Moment einmal, diese Leute sagen, die sagen, dass Jesus am Sabbat auferstanden ist, die sagen, dass Jesus volle 3 Tage und 3 Nächte im Grab ruhte. Und ich habe mir überlegt, Moment einmal, dann hätte die Verwesung aber schon eingesetzt. Aber es ist interessant, dass hier sagt, die Prophezeiung sagt, denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe.
Es war für Christus kein Hindernis, den verwesten Lazarus aufzuerwecken. Er wurde nicht mit verwestem Fleisch, ist er wieder ins Leben gekommen, obwohl er in Verwesung war.
Ja. Ja, danke. Aber es ist interessant. Jesus musste also demnach, wenn das wahr ist, und ich, das ist nur eine Theorie, wenn das wahr ist, und ich glaube der Schrift, konnte Christus höchstens nicht einmal 48 Stunden im Grab sein. Und das war dieser Ablauf, wenn wir das so stehen lassen, wie es in den Bibeln heute ist, war das dieser Ablauf. Aber ich möchte das nicht zum Thema machen. Das sind so meine Gedanken. Überlegt es euch. Vielleicht bin ich falsch, vielleicht sind andere falsch. Aber es ist interessant, dass die Schrift sagt, du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Er hat also die Verwesung nicht gesehen. So. Jesus war nicht so lange im Grab, dass der Verwesungsprozess eingesetzt hätte, aber der Körper hatte ganz klar aufgehört zu funktionieren. Als der Soldat mit dem Speer Jesu in die Seite stach.
Ich möchte dazu nur eine Bemerkung machen.
Ja.
3-4 Stunden zersetzt sich schon das Blut.
Verstehe. Als der Soldat mit dem Speer in Jesu Seite stach und das, wir wissen, dass Blut mit Wasser herausfloss, und das war ein klarer Beweis, dass er tot war. Es ist medizinisch nachgewiesen. Und Mediziner sprechen hier, ich weiß den Fachbegriff nicht, von dem Tod, den ein Mensch erleidet, wenn er unter einem gebrochenen Herzen stirbt. Wegen einem gebrochenen Herzen. Ja, sie sagen, es ist so ein Stress, durch den dieser Mensch geht, dass letztendlich dann die, wie ich verstanden habe, trennen sich die roten Blutkörperchen von dem Rest der Flüssigkeit des Blutes. Und man hat einen Wasserstrom und einen roten Flüssigkeitsstrom. Und deswegen, das passiert aber nur, sagen Mediziner, wenn der Mensch unter so einem unvorstellbar großen Stress steht, dass der Körper versagt und es kommt diese Trennung vom Blut. Vielleicht haben das einige gehört aus der Medizin.
Wir haben zwei Kreisläufe. Wir haben einen Blutkreislauf und einen Lymphkreislauf.
Okay. Danke. So habe ich das verstanden. Es trennt sich hier die roten Blutkörperchen von dem Rest. Und deswegen zwei Flüssigkeiten, die so klar sichtbar waren, als es rausfloss aus Jesus. Und das ist ein klarer Beweis. Es kann keiner diese Erfahrung haben, medizinisch gesehen, und weiterleben. Das geht nicht. Das ist ein klarer Beweis, dass er tot ist. Deswegen, als sie ihm in die Seite stachen und sahen, dass Wasser und Blut rausfloss, sie wussten, dieser Mann ist tot, dem brauchen die Beine nicht mehr gebrochen zu werden. Und was ist mit meinem Geist? War sein Geist in irgendeiner Weise bei Bewusstsein? Oder befand sich dieser Geist in einer anderen Dimension, Jesu Geist? Oder auf einer anderen Ebene, in einem Zustand, den wir lebendig nennen können? Wenn wir sagen, dass sein Geist am Leben war, dann würden wir dem Spiritismus recht geben. Das ist Spiritismus, zu sagen, mein Geist kann ein Dasein führen, separat von meinem Körper, getrennt von meinem Körper. Und wir wissen, dass die Bibel es sagt. Wir haben es vorgelesen jetzt, dass die Schrift sagt, ganz klar, wenn der Geist getrennt wird vom Körper, ist der Mensch tot. Der existiert nicht mehr. Der ist in diesem Schlafzustand. Der ist tot, sagt auch die Bibel. Und der ist, nicht, dass er nicht mehr existiert, Entschuldigung, er ist nicht mehr am Leben. Er nimmt mich nicht mehr wahr. Er denkt nicht mehr, er fühlt nicht mehr, und wir haben all diese Stellen vorgelesen. Und wenn wir sagen, dass Christus ohne den Körper weitergelebt hat, dann geben wir dem Spiritismus recht und sagen, jawohl, es kann ein Dasein fortgeführt werden ohne Körper. Der Geist kann hier ein Dasein fortführen.
In den Prediger 9, da wird es sehr detailliert erklärt, wenn man weiterliest. Da heißt es, wir haben gelesen, denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen nichts. Sie haben noch keinen Lohn mehr, und denn ihr Andenken ist vergessen. Es wird weiter erklärt. Ihr Lieben und ihr Hassen, ihr Eifer ist längst dahin. Sie haben keinen Teil mehr an allem, was auf der Welt geschieht, unter der Sonne. Dann der Vers, der letzte Vers, 16 ist das? Nein, 10. Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun in deiner Kraft, das tue. Denn bei den Toten, zu denen du fährst, gibt es weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit.
Dankeschön. Sehr guter Vers. Wir wissen, dass der Mensch, wir haben versucht gestern zu erklären, dass der Mensch zusammengesetzt ist aus Körper und Geist. Und heute haben wir es auch ein bisschen berührt. Und wir wissen, dass der Mensch, dass Gott den Menschen aus Staub formte und er blies ihm den Lebensodem ein. Der Körper, der Mensch ist alles zusammengesetzt aus Geist und aus Körper. Aber wenn jetzt der Mensch stirbt, wird dieser ganze Prozess umgekehrt und sie werden zusammengefügt, werden eine lebendige Seele. Sie werden getrennt und der Mensch ist wieder tot. Der Körper wird zu Staub wieder, von dem er kam, und der Geist geht zurück zu Gott, den er gegeben hat, von dem er herkam.
Der Mensch ist nicht mehr.
Der Mensch ist nicht mehr.
Das ist sehr, sehr gut. Ja. Ist
auch nicht mehr da. Der Mensch ist nicht mehr. Sein Geist ist bewahrt, wir wissen das, bei Gott. Ellen White schreibt dazu, und das ist vielleicht das, was Schwester Therma deine Frage erklärt. Ellen White schreibt dazu: Jesus sagte zu Maria, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Als er seine Augen am Kreuz im Tode schloss, ging seine Seele nicht sofort in den Himmel. Wie viele glauben? Wie sollte sein Wort sonst wahr sein, ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater? Denn der Geist Jesu schlief im Grabe mit seinem Leibe und schwang sich nicht zum Himmel auf, um dort ein vom Leibe getrenntes Dasein zu führen und herunterzublicken auf die trauernden Jünger, die den Körper einbalsamierten, denn die Seele entflohen war. Alles, sagt sie, alles, was das Leben und den Verstand Jesu umfasste, blieb mit seinem Leib im Grabe. Und als er vorkam, war er ein ganzer Mensch. Er musste nicht erst seinen Geist aus dem Himmel herabrufen. Schwester Weiß Worte. Und die sind, glaube ich, eindeutig. Sie klärt das wirklich sehr anschaulich auf. Das ist Bibelkommentar, Seite 340. Dankeschön. Und hier haben Trinitarier wieder starke Probleme. Und sie können das nicht wahrhaben, denn sie wissen, Moment einmal, der Geist, der schläft ja nicht, denn Gottes Geist schläft nicht. Gottes Geist stirbt nicht auf diese Weise, dass man diesen Todschlaf nennen kann, dass er in einem Zustand des Unbewussten oder in diesen Zustand eintritt, wo er nicht mehr weiß, nichts mehr fühlt, nichts mehr denkt. Gott kann nicht in diesen Zustand fallen, denn Gott ist Gott. Und sie haben Probleme mit diesem Vers und bis heute können sie das nicht aufklären.
Diese Passage von Ellen White, die im früheren Leben Jesu Christi steht, ist im Neuen nicht drin. Daran sieht man, dass das Werk trinitarisch verfälscht ist.
Sie konnten mit dieser Passage nicht umgehen und haben das anscheinend gestrichen. Was hier rauskommt, ganz klar, dasselbe passiert mit dem Menschen. Und das ist hoffentlich klar geworden. Der Mensch stirbt auf dieselbe Weise, oder Christus ist auf dieselbe Art und Weise gestorben, wie jeder andere Mensch, der jemals seit Adam bis zum heutigen Tag gestorben ist. Er ist auf dieselbe Art und Weise gestorben. Genauso unser Geist. Wenn wir sterben, unser Geist bleibt im Grab. Er schwingt sich nicht auf in den Himmel. Deswegen habe ich vorhin gesagt, dieses Verständnis von Ort. Wenn wir sagen, der Geist geht zurück zu Gott, das bedeutet nicht, dass er von einem Ort zum anderen geht, sondern er wird bewahrt von Gott. Wie er das tut, wir wissen, Gott ist überall. Und er kann den Geist bewahren. Und das ist diese Charakterinformationen, die man könnte das so sagen. Die Informationen, die den Menschen, aus denen der Mensch zusammengesetzt ist. Alles, was er hat, seine ganzen Erinnerungen, seine Gefühle, seine Charaktereigenschaften, die werden aufbewahrt bei Gott. Das bedeutet aber nicht, dass der Geist plötzlich von einem Ort zum anderen fährt, sondern er wird bewahrt von Gott, wie es Gott wohlgefällt. Er kann es tun. Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott, heißt es. Und wir wissen jetzt auch etwas besser, was mit dem Menschen geschieht, denn Christus ist genauso gestorben wie jeder Mensch auch. Er hat denselben Tod gehabt, Und es heißt hier, der Geist Jesu schlief im Grabe mit seinem Leibe und alles, was das Leben und den Verstand Jesu umfasste, blieb mit seinem Leib im Grab. Und das hilft uns vielleicht zu verstehen, den Tod Jesu und dass er genauso gestorben ist wie jeder andere Mensch auch. Und jeder, der sagt, Christus ist nicht gestorben oder Christus war nicht tot, der sagt einfach, wiederholt genau das, was der Antichrist sagt, dass Christus nicht sterben kann. Und widerspricht ganz klar Jesus, der gesagt hat in Offenbarung 1,18, ich war tot. Gott segne uns, dass wir verstehen, wie Christus gestorben ist, damit wir schätzen können, dass sein Tod wirklich echt war. Und dadurch die Liebe Gottes ein Stückchen mehr wertschätzen und ihn zurücklieben können, damit wir endlich dazu gelangen, Sünde zu überwinden. Gott segne euch, Geschwister.
Amen.
Ich möchte jetzt die Stunde eröffnen, die Fragestunde, wenn wir noch Zeit haben. Wir haben noch Zeit, sehe ich. Ja. Falls es von euch noch Fragen gibt.
Vielleicht eine Anmerkung.
In 1. Korinther 15 ist das ganze Kapitel spricht über die Auferstehung. Und wie wir eben gehört haben, wenn Christus nicht tot war, konnte er auch nicht auferstehen. Und dazu nimmt St. Paulus Stellung in 1. Korinther 15. Er sagt, er ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist euer Glaube vergeblich. Also dann kannst du den gesamten christlichen Glauben in den Mülleimer werfen. Ja? Ist aber, Vers 17, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr doch in euren Sünden. Sie sind doch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Aber nun ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Und er ist dadurch unser Vorbild. Wenn Christus nicht auferstanden ist, gibt es keine Hoffnung. Und durch diese Lehre, dass Christus nicht wirklich gestorben wäre, wird das gesamte Evangelium zerstört.
Ich habe noch nie gehört in der anderen Gemeinde, dass Jesus nicht ganz gestorben wäre.
Das steht in den 27 Glaubenslehren.
Ja, ja,
Seite 81.
Und diese andere Frage, die Schwester Reich schreibt, dass Jesus hatte eine göttliche und eine menschliche Natur. Also das schreibt ja. Schwester Reich. Jetzt kann ich aber nicht sagen, wo, aber das habe ich wirklich gelesen, dass sie das schreibt, dass Jesus hatte eine göttliche Natur und auch eine menschliche Natur.
Ist richtig, ja.
Und wir müssen das die menschliche wäre gestorben und die göttliche konnte nicht sterben.
Richtig, das Zitat kenne ich. Darauf können wir eingehen. Ich weiß, dass einige ein bisschen unbequem sind und das nicht so ganz akzeptieren. Bruder David Clayton hat versucht, darauf eine Antwort zu geben und ich fand die Antwort sehr treffend. Ich weiß es nicht, ob alle damit einverstanden sind, aber ich denke, das ist eine Bereicherung, denn wir haben mehr Optionen, wir können mehr darüber nachdenken, denn es ist sehr schwierig zu sagen, das ist verfälscht. Ich persönlich, obwohl es natürlich, es gibt hier und da Hinweise und man kann Schriftstelle mit Schriftstelle vergleichen, aber ich denke, wir dürfen auch deswegen nicht sofort sagen, dass das gefälscht ist. Denn wir könnten uns von sehr guten Segnungen abwenden. Und ich denke, Gott wollte uns hier eine tiefe Wahrheit auch mitteilen, die wir verstehen müssen. Wenn Christus sagt, und das ist etwas, worüber wir nachdenken sollten, Christus sagt, wer mich hat oder wer mich isst, wer von diesem Brot isst, haben wir gehört, ein paar Tage zuvor, der wird nimmermehr sterben. Und das ist der Punkt, denn Gott kann nicht sterben. Und Christus, obwohl er im Schlaf war, war er nicht tot in dem Sinne, dass er den zweiten Tod starb, dass er vollkommen vernichtet war. Das ist der Punkt. Der Mensch wird den zweiten Tod erleiden. Die gottlosen Engel werden den zweiten Tod erleiden. Aber Christus hat nicht den zweiten Tod, ist nicht durch den zweiten Tod gegangen. Und das müssen wir verstehen. Deswegen auch der Titel von, habt ihr vielleicht auf dem Stundenplan gesehen, starb Christus den zweiten Tod. Christus starb nicht den zweiten Tod. Und das ist das, was wir verstehen müssen.
Hat er uns denn vom ersten Tod erlöst?
Er hat uns vom ersten Tod erlöst.
Nein, wir werden den ersten Tod ja noch sterben.
Er hat uns vom zweiten Tod erlöst, entschuldige.
Ich möchte ganz kurz zu dem Stellung geben, was Erwin jetzt gesagt hat. Erwin, ja. Ich kenne dich.
Und zwei.
Ich möchte hier jetzt Stellung nehmen, ich wollte es eigentlich nicht, weil es gibt viele, die mich einfach nicht mehr sprechen hören möchten. Ich muss es trotzdem tun. Erwin hat jetzt gesagt, dass Ellen White das geschrieben hat. Und wir wissen von der Schrift, und Erwin weiß das auch, es gibt Schriftverkehr, der vorliegt. Erwin weiß genau Bescheid über das, was ich euch jetzt sage. Es ist zu allen Zeiten so, dass die Schrift verändert wird. Sobald Gottes Geist auf diese Erde gebracht, Schriftliches niedergelegt hat, kommt Satan sofort und versucht, in diesen Schriften zu drehen. Und ich lese euch jetzt vor, was Ellen White geschrieben hat, in dem Buch Das Leben Jesu Christi. Und ich empfehle euch wirklich, kauft euch dieses Buch, Das Leben Jesu Christi, von 1887 und nicht Desire of Ages oder sonst irgendwas von 1898 und später. Denn ich werde euch beweisen, warum. Sie schreibt in dem Buch Das Leben Jesu Christi auf der Seite 331 folgenden Satz. Und ich bitte euch genau zuzuhören. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Ja, das ist die eine Stelle. Ich lese jetzt die Parallelstelle aus dem Buch Desire of Ages von 1898. Da heißt es, und ich sage ganz bewusst, das soll Ellen White geschrieben haben, ich bin die Auferstehung und das Leben. Punkt, Ausführungsstriche. In Christus ist ursprüngliches eigenes Leben. Punkt. Anführungsstriche. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Ausführungsstriche. Die Gottheit Christi ist die Versicherung des ewigen Lebens. Wer an mich glaubt, also jetzt wieder Punkt und wieder ein Zitat aus der Bibel, wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Das heißt, ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, hier ist eine Einfügung drin, die Schwester White nicht geschrieben hat.
Und das kannst du nicht sagen. Das ist eben das Problem, dass wir nicht
Erwin, halt dich bitte jetzt zurück. Das steht auf der Seite 300. Das steht auf der Seite 331. Wenn Schwester White ein Buch schreibt, 1887, Geschwister, ich bitte euch, denkt darüber nach. Und wenn das Buch 1898 in Amerika aufgelegt wird, neu aufgelegt wird, und Schwester White, wo war Schwester White 1898? Und wenn Schwester White 1898 überhaupt nicht in Amerika ist, wie soll sie dieses Zitat bitte schön da reingebracht haben? Eine zweite Stelle aus genau der gleichen Seite. Da heißt es, der Sohn Gottes, es geht um den Sohn Gottes, so legte Maria mit diesen Worten Zeugnis ab, dass sie daran glaubt, dass Jesus der verheißene Messias sei. Eine eindeutige Aussage. So legte Maria mit diesen Worten Zeugnis ab, dass sie daran glaubt, dass Jesus der verheißene Messias sei. Und in der Ausgabe von 1898 steht, wohl verstand sie die Frage des Heilands nicht völlig, aber sie bekannte ihren Glauben an seine Gottheit.
Ich weiß nicht, inwiefern ich darüber noch sprechen kann, aber wenn es um das geht, was ich da rausstudiert habe aus diesen Veränderungen und alles, kann ich sagen, dass die Erstauflage, nicht die Neuauflage, sondern die Erstauflage von Desire of Ages 1898 war. Das war das erste Mal. Wer diese Bücher gelesen hat, zum Beispiel Pastor Bobs Geständnis, glaube ich, Es muss eine, ich bin mir nicht im Klaren, aber es muss eine Vorversion gewesen sein. Es muss eine Vorversion gewesen sein, die dort, und dann kamen noch Korrekturen hinzu. Wir wissen, die Briefe, die Tagebücher, die Schwester White selbst schrieb, dort wird erwähnt, dass Bruder Prescott dann kam zu ihr nach Hause mit seiner Frau. Und Bruder Prescott ging hinein zu Marian Davis. Und Marian Davis war eigentlich die Desire of Ages zusammengestellt hatte. Sie hatte die Aufgabe, aus allen Schriften, Schwester White, Kapitel rauszuholen. Einfach Abschnitte, Kapitel rauszuholen und zusammenzufügen. Und das war unter dem Auftrag von Schwester White. Schwester White hat das in Auftrag gegeben. Und Marian Davis, sie hatte Marian Davis vertraut, bedingungslos. Sie hatte, ich soll nicht sagen bedingungslos, aber sie hat ihr vertraut. Sie war die beste Kopistin, sie hat alles sehr schön abgeschrieben. Und sie hatte ein enormes Gedächtnis. Sie wusste ganz genau, wenn Schwester White irgendetwas irgendwo geschrieben hatte. Sie hatte ein Archiv und sie hat von jeder ihrer Schriften eine Kopie gehabt. Und sie hat überall immer gewusst, vom Tod Jesu, da hat sie hier und da was geschrieben. Und das hat sie rausgeholt und hat in ein leeres Buch hineinkopiert. Und so ist die Dark Ages entstanden. Es ist nicht geschrieben von Schwester White. Es ist geschrieben von Schwester White. Nur nicht so, wie das zusammengestellt ist. Die Zusammenstellung erfolgte von Marian Davis. Es kam also dieser Bruder Prescott zu ihr nach Hause und ging hinein zu Marian Davis. Und er hatte sehr viele Ratschläge gegeben der Schwester Marian Davis. Und sie hat sehr viele Ratschläge angenommen. Und wir wissen, dass zu der Zeit Bruder Prescott sehr trinitarisch veranlagt war. Von daher wissen wir, dass es viele Veränderungen gab im Buch Leben Jesu. Viele Veränderungen.
Vielleicht noch eine kurze Bemerkung dazu. Wer das alte Leben Jesu Christi vergleichen will mit dem neuen Leben Jesu, es ist fast unmöglich. Das Buch hat einen völlig anderen Aufbau. Die Kapitel sind nicht mehr in der ursprünglichen Reihenfolge. Man hat also ein ganz neues Buch gemacht mit einer ganz anderen Gedankenführung. Es ist nicht einfach nur eine Erweiterung des alten Buches, sondern ist völlig ungekrempelt. Und das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Und dahinter muss eine Absicht stehen.
Ja, ich denke, das ist ein Streitthema. Wir sollten das beenden. Wer gerne darüber mehr hören möchte, der kann ja Bruno darauf ansprechen, was seine Studiumsergebnisse sind. Und wer es von mir hören möchte, ich kann ein paar englische Sachen auch aufzeigen, wo ich dann von der Seite etwas mehr zeigen kann. Bruder Mirek.
Ich kann nicht verwirren, wenn ich zu der Aussage, der Gültigkeit ist nicht gestorben, weil Jesus war ein Gefühl, und wenn er mal gestorben auf dem Kreuz, der Heilige Geist ist zurückgekommen zum Vater, und da ist nicht gestorben.
Ja, er meint die Göttlichkeit des, es kann also die Göttlichkeit des Vaters gemeint sein hier. Ich meine bloß, wir sollen nicht sofort sagen, das ist gefälscht oder das ist nicht gefälscht, wenn wir nicht hundertprozentige Beweise haben. Und wir haben Hinweise darauf. Wir haben Hinweise im alten Leben Jesu Christi und in dem neuen von Desire of Ages. Aber ich muss wirklich sagen, die erste Auflage, die da kam, in Amerika war 1898. Und von daher weiß ich nicht, woher dieses Buch kam. Es mag eine Vorversion gewesen sein.
Es hat ja sechs Auflagen allein in Deutsch gegeben.
Ja. Ich weiß nicht, vielleicht war ein Bruder dort, hat sie besucht, hat das übersetzt aus dem Englischen.
Beim Besuch von Schwester White in Europa, ich war 2 Jahre in Europa, hat sie veranlasst, dass der Verlag in Basel gegründet wurde, damit Literatur, adventistische Literatur in Europa verbreitet werden könnte. Und das erste Buch, das sie in Auftrag gegeben hat, war das Leben Jesu Christi, das in Prag gedruckt hat. Also das ist nicht nur eine Vorauflage, sondern da hat sie wirklich, wird dahinter gestanden, hat gesorgt dafür, dass dieses Buch gedruckt und verbreitet wurde. Und dass ich später noch in Amerika weitere Auflagen erschienen. Ich glaube 2 in Basel und einige andere noch in den USA, aber alle in Deutsch. Ja. Weil es auch zu dieser Zeit noch in den USA einen großen Anteil deutschsprachiger Einwanderer gab.
Ja, sagen Sie nicht nur, dass Jesus den zweiten Tod starb.
Nicht den zweiten Tod starb.
Ja, diese Sache von David Clayton habe ich auch erst mal in der Kurzfassung gelesen und muss sagen, stimmt nicht. Als ich dann gelesen habe, musste ich sagen, es war richtig. Und zwar ist es daran, dass wir das nicht so einfach sagen können, er war nicht im zweiten Tod gestorben.
Richtig.
Denn wir wissen genau, dass er zu den Sündern gerechnet wurde. Er ist um unserer Sünde willen gestorben. Er ist als Sünder gestorben, also mit Sündenbelage gestorben. Ja? Denn er wurde zur Sünde gemacht, sagt uns Paulus. Ja? Und damit ist er den Tod eines Sünders gestorben. Was eigentlich dann die Folge hat, den zweiten Tod erleiden zu müssen. Aber er muss ihn nicht erleiden, weil er nicht die Sünde
ist. Ich möchte dazu etwas sagen, weil das schon angesprochen wurde. Es ist ganz einfach. Wenn wir strikt nach der Bibel gehen, was sagt die Bibel, was ist der zweite Tod? Der zweite Tod ist der feurige Pfuhl. Das ist der zweite Tod. Das sagt die Bibel ganz klar in Offenbarung, an zwei Stellen. Der feurige Pfuhl und der Drache kommt in den feurigen Pfuhl und so weiter. Und in den Feuersee. Und dann sagt die Bibel, das ist der zweite Tod.
Der feurige Pfuhl ist nicht der zweite
Tod. Das ist der zweite Tod.
Im feurigen Pfuhl findet der zweite Tod statt. Es ist eine bildhafte Ausdrucksweise.
Nein. Deshalb lesen wir es.
Wir haben einen sehr schönen Text in Lukas 23, wo Lukas berichtet, Lukas war ja Arzt, und wo er berichtet über den Tod Jesu. Da heißt es, und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Ist das klar?
Ja.
Wenn wir lesen in Offenbarung 20, Vers 14, und ich möchte biblisch bleiben, ich gehe nach der Bibel. Es ist in Ordnung, aber ich gehe nach der Bibel. Hier heißt es in Offenbarung 20, Vers 14, und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, Doppelpunkt, der feurige Pfuhl. Das ist der zweite Tod. Und was wir verstehen müssen da, ist, es heißt auch, dass der, wenn Christus wiederkommt, wenn ihr durch Offenbarung geht, werden die Mächte das Papsttum und so weiter, wir wissen, es geht ums Papsttum, es wird in den feurigen Pfuhl geworfen. Und wir wissen, dass zum Beispiel, was wird gesagt, der Tod selbst wird in den feurigen Pfuhl geworfen. Nun, wir wissen, dass der Tod nicht etwas ist, was man anfassen kann und dort reinwerfen kann. Mit anderen Worten, dieser feurige Pfuhl, was der zweite Tod ist, ist nicht ein wirklicher Ort. Das ist nur eine symbolische, eine sinnbildliche Sprache für den zweiten Tod. Der zweite Tod ist die absolute, ist der Zustand. Und hier müssen wir jetzt unterscheiden. Reden wir vom Zustand des Todes oder reden wir von der Erfahrung des Sterbens? Was ist jetzt für uns in unseren Köpfen der zweite Tod? Wenn jemand sagt, dass die Erfahrung des Sterbens der zweite Tod ist, des ewigen Todes, dann könnten wir sagen, Christus ist durch diese Erfahrung hindurch, er ist den zweiten Tod gestorben. Er war aber nicht, er hat die Konsequenzen, die ewigen Konsequenzen aber nicht erlitten, sonst wäre er nicht am Leben. Wenn wir davon sprechen, wenn wir vom Zustand des Todes sprechen und sagen, das ist der zweite Tod, dann hat Christus ganz klar nicht den zweiten Tod erlitten, denn er ist nie in diesem Zustand ewiger, wo es keine Rückkehr mehr gibt, eingetreten. Da ist er nicht.
Deswegen kann der Tod nicht halten.
Denn hier spricht vom Grab. Das Grab kann ihn nicht halten. Und das müssen wir verstehen, dass der feurige Pfuhl nicht ein wirklicher Ort ist. Wir wissen, es werden Satan und seine Engel werden nach den 1000 Jahren in den feurigen Pfuhl geworfen. Wir wissen aber, dass auch die Bibel davon spricht, dass Feuer vom Himmel fallen wird. Aber also, es gibt einen See, einen Feuersee, einen feurigen Pfuhl. Und es gibt Feuer, das vom Himmel fällt. Das Feuer, das vom Himmel fällt, das ist das, was den Tod bewirkt. Wenn die Bibel sagt, dass sie in den feurigen Pfuhl geworfen werden, heißt das einfach nur symbolisch, es gibt sie nicht mehr. Denn es gibt kein Leben im feurigen Pfuhl. Dort ist alles vorbei. Also ist das symbolisch einfach nur gemeint, für einen Ort, an dem nichts mehr existiert. Und wenn wir das verstanden haben, gibt es keine Probleme mehr. Schwester Therme.
Dann gegeben. Und man konnte sie auch
was ist jetzt mit uns? Wir werden nicht 3 Tage im Grab sein. Wir wissen, dass der Körper zerfällt zu Staub. Wir wissen, der Geist geht zu Gott. Gott lebt über 3 Himmel, also zu Gott geht. Meine Frage ist unbedingt, was wird auferweckt?
Es ist der Geist des Menschen. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Richtig. Ich habe versucht, vorhin zu sagen, ja, Schwester Therme, ich habe versucht, vorhin zu sagen, dass wir ein menschliches Verständnis haben davon, was es heißt, der Geist geht zurück zu Gott. Dass der Geist zurückgeht zu Gott. Und so wie du gesagt hast, Gott lebt irgendwo oben, irgendwo dort oben. Und ich glaube, dieses Verständnis sollten wir aus unseren Köpfen rausholen. Gott lebt nicht irgendwo dort oben. Gott ist hier. Gott ist überall. Wenn wir ein wenig in die Theologie hineingehen wollten, man könnte sagen, nicht Gott existiert im Universum, sondern das Universum existiert in Gott. Deswegen erfüllt Gott alles. Und ist Gott alles in allem. Versteht ihr? Deswegen können wir nicht mit Recht sagen, Gott ist irgendwo dort oben und wir sind hier unten. Und wenn wir sterben, dann geht unser Geist direkt hoch in den Himmel zu Gott. Das wäre vielleicht jetzt absolut unbiblisch. Und deswegen können wir das nicht sagen. Die Bibel sagt, Gott ist überall. Gott ist Geist und Gott durchdringt alles. Deswegen hier und an diesem Ort, wenn ihr mir mein Grab dort draußen geht, kann Gott meinen Geist dort draußen in dem Grab bewahren. Und das ist der Punkt, worauf ich hinaus will. Mein Geist ist trotzdem bei Gott.
Unser lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Dank sagen für deine wunderbaren Lehren, die du uns gibst. Und wir möchten dir danken, dass du uns stärkst und uns zubereiten möchtest für die kommende Trübsal. Und wir möchten dich bitten, dass du uns Verständnis schenkst über diese Dinge, denn die sind essentiell und sie sind sehr wichtig, dass wir uns vorbereiten können, weil ein richtiges Verständnis von den Tod Jesu gibt uns auch ein klares Bild darüber, wie sehr du uns liebst. Wir möchten dich bitten, dass du uns das in unseren Köpfen, wenn wir noch mit Schwachheit beladen sind, wenn unser Verstand immer noch sehr begrenzt ist und die Kapazität nicht so hoch ist, wir möchten dich bitten, dass du uns vergibst für für die Worte, die aus unserer Menschlichkeit herauskommen und unvollkommen sind. Und wir möchten dich dir danken von ganzem Herzen, dass du durch deine Gnade diese Worte korrigierst und diese Worte ergänzt durch deinen göttlichen Geist. Wir danken dir, wir sind froh zu wissen, dass du nicht irgendwo bist, wo wir dich nicht erreichen können, sondern dass du durch deinen Geist überall gegenwärtig bist. Und wir loben und preisen dich im Namen deines Sohnes. Amen. Amen.